NDR Info. Echo des Tages.
Ich bin Nicola Reik, herzlich willkommen. 3 Jahre Gefängnis ohne Bewährung, so lautet der Richterspruch im Prozess gegen den ehemaligen Arcandor-Chef Thomas Middelhoff. Wir berichten gleich, wie die Richter das Urteil begründet haben und ob es gerecht ist. Das beleuchtet unser Kommentar. Die schwarze Null kann kommen. Der Bundestag hat den Haushalt für das nächste Jahr beschlossen, ohne neue Schulden, aber gegen regen Protest aus der Opposition. In Berlin ging es heute außerdem um das neue, schärfere Gesetz zu Kinderpornografie und um die Pflege von Familienangehörigen. In Brisbane, Australien, treffen sich die G20-Staaten und das alles beherrschende Thema ist Russlands Rolle im Ukraine-Konflikt. Und Hannover bereitet sich auf die große Hooligan-Demo vor. Die Behörden versuchen mit Sicherheitsauflagen ein Chaos wie in Köln vor 3 Wochen zu verhindern. Einige unserer Themen in diesem Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Der ehemalige Arcandor-Chef Thomas Middelhoff steckt gleich in mehreren Prozessen und immer geht es um mehrstellige Millionensummen. In einem dieser Fälle lautet die Anklage Untreue und Steuerhinterziehung. Schuldig befanden heute die Richter am Essener Landgericht und verurteilten den Ex-Top-Manager zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren ohne Bewährung. Und weil die Richter fürchten, dass Middelhoff flüchten könnte, haben sie ihn gleich in Untersuchungshaft behalten. Einzelheiten zum Urteil von Jörg Marksteiner.
Kommentarlos und offenbar komplett bedient verließen die Anwälte das Gerichtsgebäude. Dass ihr Mandant Thomas Middelhoff das Landgericht möglicherweise nicht mit einem glatten Freispruch verlässt, das hatten sie einkalkuliert. Aber dass der frühere Topmanager das Gericht überhaupt nicht mehr verlassen darf, das hat nicht nur den 61-Jährigen ziemlich schockiert. Ein Raunen ging durch die Zuschauerbänke. Mehrere Besucher sahen, wie Middelhoffs Ehefrau zu weinen begann, als der vorsitzende Richter nach 2 Stunden Urteilsbegründung völlig überraschend einen Haftbefehl verkündete. Noch im Verhandlungssaal wurde der frühere Topmanager festgenommen. Gerichtssprecher Johannes Hidding.
Nach den knappen Ausführungen des Vorsitzenden soll die Fluchtgefahr darin bestehen, dass er hier mit einer vollstreckbaren Freiheitsstrafe nun sehr ernsthaft zu rechnen hat, dass er auch über Verbindungen und einen Wohnsitz im Ausland verfügt.
Sofort nach der Sitzung wurde ein Haftprüfungstermin angesetzt. Bis in den Nachmittag haben Verteidiger und Richter verhandelt, ob der Haftbefehl außer Kraft gesetzt wird, etwa durch eine Kaution oder Meldepflichten. Vergeblich.
Herr Middelhoff befindet sich jetzt hier in Untersuchungshaft und er wird dann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Welche das sein wird, kann ich Ihnen allerdings nicht sagen.
Warum dies heute noch nicht gelang, ob möglicherweise nicht so schnell ausreichend Geld bereitgestellt werden konnte, das ist nicht bekannt.
Es soll allerdings in der kommenden Woche relativ kurzfristig von Amts wegen ein weiterer Haftprüfungstermin stattfinden. Bei diesem Termin werden dann vielleicht auf Grundlage noch weiterer Informationen erneut die Haftfrage und die Vollzugssetzung des Haftbefehls geprüft.
Aschfahl im Gesicht, die Miene wie versteinert, hatte Middelhoff zuvor zuhören müssen, wie ihm die große Wirtschaftsstrafkammer wegen Untreue in 27 Fällen und einem Schaden von 500.000 Euro zu 3 Jahren Gefängnis verurteilte. Das bedeutet ohne Bewährung. Ein Urteil, mit dem die Anklage zufrieden ist, Oberstaatsanwalt Helmut Fuhrmann.
Ja, wir sehen uns durch das Urteil in unserer Rechtsauffassung natürlich in den wesentlichen Fragen voll und ganz bestätigt.
Tatsächlich blieben die Richter mit 3 Jahren Haft nur knapp unter der Forderung der Staatsanwaltschaft und beurteilte Middelhoffs Reisen und Ausgaben auf Firmenkosten auch ganz ähnlich. Middelhoff sei in weiten Teilen des Prozesses nicht ehrlich gewesen, sagte der Richter, vielleicht auch nicht mit sich selbst. Er sprach von Schutzbehauptungen und teilweise hilflosen und abenteuerlichen Erklärungsversuchen von Täuschung und Verschleierung.
Das ist insbesondere der Vorwurf, dass Herr Dr. Middelhoff private Reisen über die Arcandor AG abgerechnet haben soll.
Die Kammer habe keinen Zweifel, dass Middelhoff hart gearbeitet habe, doch seine Zeitnot, die sei vor allem durch seine 7 Aufsichtsratsmandate bei anderen Firmen entstanden. Deshalb die bis zu 90.000 Euro teuren Flüge im Privatjet von seinem Hauptarbeitgeber bezahlen zu lassen, das sei nicht nachvollziehbar. Und zu den Helikopterflügen ins Büro, wegen einer Dauerbaustelle auf der Autobahn, sagte er, entweder sie tragen die Kosten selbst oder sie müssen eher aufstehen. Auch eine 180.000 Euro teure Festschrift für einen Freund sei von vornherein eine Privatsache gewesen. Allein dafür verhängte die Kammer mehr als 2 Jahre Haft. Noch hat sich die Verteidigung nicht geäußert, es gilt aber als sicher, dass sie in Revision geht. Dann müsste sich der Bundesgerichtshof in Karlsruhe mit dem tiefen Fall des Thomas Middelhoff befassen.
3 Jahre Gefängnis für den Ex-Chef von Arcandor. Das erscheint einigen seiner früheren Weggenossen zu hart. Mark Wössner, ehemals Bertelsmann-Chef und eine Art Mentor für Mittelhoff, hat in einem Zeitungsinterview gesagt, die Richter seien weit über ihr Ziel hinausgeschossen. Andererseits könnte es ja auch sein, dass Manager nach diesem Urteil in Zukunft vorsichtiger sind mit dem Geld ihrer Unternehmen, meint Denise Friese in ihrem Kommentar.
Die Haftstrafe ist ein Paukenschlag. Im Gerichtssaal haben sich Journalisten und Zuschauer fragend angesehen. Thomas Mittelhoff muss 3 Jahre ins Gefängnis und zwar sofort. Irgendwie wirkt das realitätsfern. Aber es rüttelt auch wach und rückt die Welten zwischen Managern und den normalen Angestellten für mich wieder ins Lot. Es ist eben nicht okay, dass Mittelhoff in seiner eigenen Welt lebt, wo auch Flüge für zigtausend Euro normal sind, während im selben Konzern die Karstadt-Verkäuferinnen auf Geld verzichten mussten. Und dann noch, weil der Chef zu seinen gut bezahlten Nebenjobs jettet. Das ist nicht nur moralisch verwerflich, wie das Urteil zeigt, auch strafbar. Sicher hat das auch eine große Signalwirkung an andere Manager. In den meisten Chefetagen wird zwar spätestens seit den Lustreisen und Schmiergeldskandalen bei VW und Siemens genau darauf geachtet, was angemessen und erlaubt ist, aber jetzt sollten alle wohl noch mal genau hinsehen, ob sie diese sogenannten Compliance-Regeln nicht ab und an schleifen lassen. So einfach lassen sich Flüge im Privatjet und mit dem Hubschrauber eben nicht mehr rechtfertigen. Zeitdruck, weil das nächste Aufsichtsratsmandat wartet, zählt nicht. Und Geschenke für Freunde, die nichts mit dem Unternehmen zu tun haben, sollten auch besser genauestens privat abgerechnet werden. Zugegeben, Thomas Mittelhoff ist sicher ein Spezialfall. Er neigte schon immer zu besonderem Glanz und Glamour mit seiner Yacht und Villa in Saint-Tropez. Für ihn war das eben angemessen als Topmanager, der ständig arbeitet. Doch diese Selbstverständlichkeit ist eben schwer nachvollziehbar und das Bild, das er von sich selbst hat, musste dringend gerade gerückt werden. Dafür, dass er sich mit allen Mitteln und ohne jede Selbstkritik rausreden wollte, musste er dann auch noch doppelt zahlen und ohne Umweg ins Gefängnis. Ihm ist offenbar auch eine Flucht zuzutrauen. Die Richter für dumm zu verkaufen, war wohl das Dümmste, was Mittelhoff tun konnte.
Denise Friese kommentierte das Urteil gegen Thomas Mittelhoff. 14 Stunden haben sie zusammengesessen, die Mitglieder des Haushaltsausschusses in Berlin, die ganze Nacht lang. Aber dann war er endlich fertig, der erste ausgeglichene Bundeshaushalt seit mehr als 4 Jahrzehnten. Die schwarze Null, die vor allem dem Finanzminister Wolfgang Schäuble so am Herzen liegt. Wenn es nach diesem Plan geht, dann macht der Bund im kommenden Jahr keine neuen Schulden. Ausgeben darf die Regierung demnach knapp 300 Milliarden Euro. Marita Knipper berichtet.
Es bleibt dabei, die Bundesregierung wird im nächsten Jahr keine neuen Kredite aufnehmen. Norbert Bartle, Chefhaushälter der Union, vermeldete heute zufrieden:
Mission erfüllt, denn das soll ja auch keine Eintagsfliege sein, sondern wir wollen dauerhaft keine neuen Schulden mehr machen.
Das heißt, es ist der Einstieg in den Ausstieg oder wie Bartles Co-Pilot von der SPD, der Haushaltsexperte Johannes Kahrs, es formulierte:
Wenn die Zeiten so sind, dass man das hinbekommt, dann muss man es tun.
Im kommenden Jahr werden erst einmal viele Posten umgeschichtet. Bis tief in die Nacht um 3 Uhr wurde beraten, über 200 Anträge insgesamt. Das berichtete der trotzdem munter wirkende haushaltspolitische Unionssprecher Norbert Bartle. Schwerpunkte wurden gesetzt.
Diese verschiedenen Schwerpunktsetzungen beziehen sich insbesondere auf die Bereiche innere Sicherheit, auf die Bereiche humanitäre Hilfe in Zusammenhang mit den derzeitigen weltweiten Entwicklungen, auf den Kulturbereich, auf den Verkehr und auf Hochwasserschutz.
Für Furore sorgt dabei die Zusage des Bundes, den Neubau eines Museums der Moderne in Berlin mit 250 Millionen Euro mitzufinanzieren. Die Opposition hält die Haushaltsziele der Regierung mehrheitlich für verfehlt. Wie nach einem Fußballspiel kommentierte der Linke Roland Klaus das Ergebnis der Haushaltsberatungen so:
Die schwarze Null hat gewonnen in dieser Nacht, aber Deutschland hat verloren.
Grüne und Linke stellen sich den Bundeshaushalt 2015 natürlich komplett anders vor. Sozialökologischer sollte er sein, Benachteiligte durch eine höhere Grundsicherung absichern und umweltfreundlicher werden. Das gilt auch für die geplante 10 Milliarden Spritze für Investitionen. Der grüne Sven Christian Kindler nennt es abschätzig ein Paketchen.
Dieses 10 Milliarden Paketchen über 3 Jahre, muss man sagen, also 3,3 Milliarden Euro pro Jahr, das ist leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Die Opposition fürchtet außerdem, dass es für die falschen Projekte ausgegeben wird.
Man kann auch die Bundesstraßen, Autobahnen, Brücken erhalten, die es gibt, wenn man dann auch auf die neuen Spatenstiche verzichtet, die Herr Dobrindt macht.
Das geht jetzt schon, sagt Kindler. Erst einmal muss aber geklärt werden, aus welchen Töpfen in welche Ressorts die zusätzlichen Investitionen fließen werden. Die Mittel sind da, heißt es bei den Regierungsparteien.
So leicht wie für den ehemaligen SPD-Abgeordneten Sebastian Edati soll es künftig nicht mehr sein, sich Nacktbilder von Kindern zu besorgen und nachher zu sagen, das sei ja keine Pornografie gewesen. Heute hat der Bundestag ein verschärftes Sexualstrafrecht beschlossen. Aber bevor das Parlament seinen Beschluss fassen konnte, sorgte Justizminister Heiko Maas für Ärger unter den Abgeordneten. Mehr dazu von Volker Schaffranke.
Die Debatte begann pünktlich um 9 Uhr und zwei Abgeordnete hatten bereits ihre Statements zur Verschärfung des Sexualstrafrechts abgegeben. Da platzte der Grünen Antje Heiduck der Kragen. Denn der zuständige Justizminister Heiko Maas saß nicht auf der Regierungsbank.
Ich habe mich erkundigt, der Minister ist nicht entschuldigt. Es gibt für mich keinerlei Begründung, dass er nicht hier ist.
Da gab es viel Applaus aus allen Fraktionen, auch zustimmendes Nicken von Bundestagspräsident Norbert Lammert. Die Sitzung wurde kurz unterbrochen, bis der Justizminister am Platz war. Künftig gilt, wer Jungen oder Mädchen nackt ablichtet, um die Aufnahmen zu verkaufen oder zu tauschen, macht sich strafbar. Der SPD-Politiker Johannes Fechner begrüßt, dass eine vorhandene Gesetzeslücke endlich geschlossen wird.
Wichtig ist mir, dass wir das Strafmaß für den Besitz von Kinderpornografie von 2 auf 3 Jahren erhöhen. Das halte ich für eine wichtige Maßnahme. Und das Erstellen, das Verbreiten und der Besitz der sogenannten Posingbilder wird zukünftig explizit als Kinderpornografie strafbar sein.
Wer Urlaubsfotos von seinen Kindern am FKK-Strand macht und diese zur Erinnerung übers Internet an Freunde weiterschickt, muss allerdings keine Sorge haben, dass die Polizei bald vor der Tür steht.
Wenn Eltern ihre kleinen Kinder, die nackt am Strand spielen, im Familienurlaub fotografieren, dann ist es nicht strafbar, auch wenn solche Fotos verbreitet werden. Das war uns ganz wichtig, dass solche privaten Fotos nicht kriminalisiert werden.
Diesem Teil allein hätten Linke und Grüne auch zugestimmt, wenn das neue Strafrecht nicht noch viel weiter reichen würde. Wer Bilder von einer Person macht, die dem Ansehen des Abgelichteten erheblich schaden könnten, muss künftig auch mit Strafen rechnen. Der Linke Jörn Wunderlich, selbst Jurist, sieht künftig folgendes Problem.
Ein Foto am FKK-Strand oder eines angetrunkenen Partygastes, das Foto eines CSU-Politikers gemeinsam mit einem Politiker der Linken bei einem Bier an der Spree. Alles kann zur Strafbarkeit führen, sobald dieses Bild einer dritten Person auch im Familienkreis zugänglich gemacht wird.
Die Gerichte müssen jetzt entscheiden, wie diese Detailfrage zu interpretieren ist. Eines ist für Susanne Mittag von der SPD aber klar. Strafrecht verschärfen ist das eine, Missbrauch bekämpfen das andere. Dafür brauchen Polizei und Justiz dringend mehr Personal.
Oftmals müssen sich die Beamten durch 1 Terabyte von Daten arbeiten. Das sind 1000 Gigabyte. Voll mit schrecklichen Bildern, Videos und Texten. Das muss alles gesichtet, bewertet und in Akten angelegt werden.
Doch dazu hat der Bundestag heute keinen Beschluss gefasst.
Wer sich um seine pflegebedürftigen Familienangehörigen kümmern möchte, soll es leichter haben, teilweise oder vorübergehend aus einem Job auszusteigen. Das ist die Idee hinter dem Entwurf für ein neues Familienpflegezeitgesetz von Ministerin Manuela Schwesig. Das klingt gut, aber ist noch längst nicht zu Ende diskutiert. Über die Debatte berichtet Markus Epping.
In Deutschland werden 2 von 3 Pflegebedürftigen zu Hause gepflegt. 1,8 Millionen Menschen, die meisten von Angehörigen. Für Ministerin Schwesig ist die neue Familienpflegezeit auch eine Anerkennung dieser Arbeit.
Die Familien in unserem Land leisten den größten Teil der Pflege und Sorge für pflegebedürftige Menschen. Sie sind der größte Pflegedienst der Nation und deshalb haben sie unsere Unterstützung verdient.
Schwesig plant als Unterstützung grob gesprochen 3 Stufen. Die erste, Vater oder Mutter werden zum Pflegefall. Die Angehörigen müssen sich neu aufstellen, sich auf die Pflege vorbereiten. Arbeitnehmer dürfen dann, so wie jetzt schon, 10 Tage raus aus dem Job. Neu ist, sie bekommen Lohnersatz, rund 90%.
Das ist wichtig, weil damit alle zukünftig die Möglichkeit haben, die 10 Tage Auszeit zu nehmen, ohne großen Einkunftsverlust. Das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit.
Wer mehr Zeit braucht, kann bis zu 6 Monate den Job ruhen lassen oder 2 Jahre in Teilzeit gehen. In beiden Fällen hat der Arbeitnehmer das Recht, auf seinen Arbeitsplatz zurückzukehren. Der Haken? Die Regelung gilt nur für größere Betriebe. Solche mit nur 15 oder weniger Beschäftigten dürfen den Teilzeitwunsch ablehnen. Aus Sicht der linken Politikerin Zimmermann ein Irrsinn.
Das sind doch gerade die kleinen Betriebe, wo es besonders schwer bis hin unmöglich ist, eine freiwillige Freistellung gegenüber dem Arbeitgeber durchzusetzen. Konkret heißt das, dass weiterhin über 1 Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vom Gutdünken ihres Arbeitgebers abhängig sind.
Auch von den Grünen kam diese Kritik und ihre Pflegeexpertin Scharfenberg sieht durch die Ausnahme kleinerer Betriebe weitere Ungerechtigkeiten, nämlich für Frauen.
Damit ist dieses Gesetz nicht, so wie Sie das auch niedergeschrieben haben, Frau Ministerin, geschlechtsneutral. Denn weitaus mehr Frauen arbeiten in den kleineren und mittleren Betrieben als Männer.
Ministerin Schwesig auf der Regierungsbank hörte da schon nicht mehr überall zu. Die Grüne legte trotzdem nach mit Kritik daran, dass nach 2 Jahren Schluss ist mit der Unterstützung für Pflegende.
Das Rückkehrrecht auf die volle Arbeitszeit, die endet dann auch nach 2 Jahren. Und die Pflegerealität, die sieht aber ganz anders aus. Die dauert nämlich oft viel länger als 2 Jahre.
Wer die Pflegezeit in Anspruch nimmt, kann sich zur Überbrückung Geld leihen, zinslos über das Bundesamt für Familie. Aber auch das überzeugt die Grüne nicht.
Und nach der Pflegezeit, da müssen die pflegenden Angehörigen das Darlehen dann auch wieder zurückzahlen. Das heißt, auch dann geht es wieder vom monatlichen Geld ab.
Unterm Strich müssen Pflegende tatsächlich weiter auf einen Teil ihres Einkommens verzichten. Viel Zeit für Änderungen an der neuen Familienpflegezeit ist nicht. Die Ministerin will, dass das Gesetz Anfang nächsten Jahres in Kraft tritt.
Aus Berlin berichtete Markus Epping. Das war im Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info. Das war Berlin. Nun gucken wir in die Welt. Leider kein angenehmer Blick in die Ukraine. Von wegen Friedensvertrag. Im Osten der Ukraine wird immer weiter gekämpft. Nächste Woche will jetzt Außenminister Frank-Walter Steinmeier nach Kiew reisen. Aber die Chancen, dass die Stimmung bis dahin friedlicher wird, sind verschwindend gering. Im Gegenteil. Jan Palukat hat in Kiew nachgehört.
Слава Україні!
Morgen Appell in einem Hinterhof in der Kiewer Innenstadt. Es ist eine bunte Truppe, die sich zum Kampf in einem Freiwilligenverband gemeldet hat. Ältere und Jüngere, dickere und dünnere. Kein Tarnfleckmuster gleich dem anderen. Auf den Köpfen der Männer sieht man Wollmützen, Käppis oder Kapuzen. Ihre zusammengestoppelte Ausrüstung basiert auf Spenden. Sold gibt es hier keinen für den Waffengang im Osten. Es wird kein spannender Einsatz, erklärt der Kommandeur die Lage. Seine Einheiten stehen unweit des besonders umkämpften Donetsker Flughafens. Es wird hin und her geschossen, aber es geht weder vorwärts noch rückwärts. Und der viel diskutierte Friedensvertrag von Minsk, für den Kommandeur, hat er de facto nichts geändert. Ich spüre am Ort keinerlei Veränderungen. Es ist alles wie gehabt. Die Kämpfe sind sogar noch intensiver geworden. Sie beschießen uns, wir schießen selbstverständlich zurück. Sie sind sogar noch frecher geworden, kommen näher. Daher benutzt man jetzt oft Schusswaffen im Nahkampf. Folgt man allerdings den Einschätzungen im ukrainischen Fernsehen, könnte ein Ende des Stellungskriegs mit seinen ständigen Scharmützeln bevorstehen. Seit Tagen schon wird dort die Gefahr eines großflächigen Angriffs der prorussischen Kräfte beschworen. Der ehemalige Generalstabschef Igor Romanenko meinte jetzt zur besten Sendezeit: Die Russen und ihre Söldner bilden jetzt 2 große Einheiten, eine im Donbass, eine auf der Krim. Die Russen haben bislang keine Luftangriffe geflogen und keine Raketen geschickt, aber im Westen stehen jetzt Divisionen mit Gefechtsfeldwaffen, die sogar als Träger für Atomwaffen benutzt werden könnten. Für Romanenko sind das klare Anzeichen für einen bevorstehenden Angriff. Und weil diese angeblich drohen, hat die ukrainische Seite Reserveeinheiten mobilisiert. Umgekehrt rüsten die Separatisten ihre Stellungen in Donetsk auf. Haubitzen und Raketenwerfer, wie sie die letzten Tage nach Donetsk gebracht wurden, sind in der Lage, über weite Entfernungen zu schießen und Stellungen wie die der Freiwilligenkämpfer beim Flughafen zu attackieren. Der Kommandeur des Freiwilligenverbands lässt dann etwas Frust durchblicken,
als er sagt, der Krieg wäre schnell zu Ende, wenn unsere Führung nur entschlossener wäre. Sie müssten den Kriegszustand ausrufen, die totale Mobilmachung erklären. Die Leiter dieses sogenannten Antiterror-Einsatzes müssten durch erfahrene Offiziere und Frontkämpfer ersetzt werden, die selbst bei Panzerangriffen dabei waren und wissen, wie man Krieg führt. Wenn das ganze Land diesen Krieg führt, dann könnten wir in die Offensive gehen und ihn in 1-2 Monaten beenden. Aber bei uns heißt es eben Antiterror-Einsatz, obwohl es ein Krieg ist, der in vielem an den Ersten Weltkrieg erinnert. Und wenn die Gegenseite doch selbst angreift, das würde blutig. Denn anders als im Frühjahr sind die ukrainischen Verbände hochmotiviert und kampferfahren. Und gerade die Gegend um den Donetsker Flughafen würden sie weiter mit Klauen und Zähnen verteidigen. Denn es ist die letzte Region, in der ukrainische Truppen in Reichweite der Donbass-Großstadt stehen. Würden sie von hier vertrieben, Donetsk wäre für die Ukraine endgültig verloren, heißt es in Kiew.
Die Situation in der Ukraine beherrscht auch den G20-Gipfel in Brisbane in Australien. Zwar sitzt dort Russland immer noch mit am Tisch, aber längst nicht mehr als Partner auf Augenhöhe. Die Stimmung zwischen dem Westen und Moskau ist längst am Gefrierpunkt vorbeigesunken. Und dem russischen starken Mann Wladimir Putin traut kaum noch jemand über den Weg. Schon gar nicht die australische Presse, wie unser Korrespondent Hermann Krause beschreibt.
Alle kommen mit Geschenken nach Australien, Mr. Putin aber schickt Kriegsschiffe. So formuliert es eine australische Zeitung. Andere Presseorgane sind da nicht weniger polemisch. Beordern Sie Ihre Schiffe zurück, ist der einhellige Tenor. Die Fotos auf den Titelseiten zeigen einen grimmig dreinschauenden Putin mit russischer Fellmütze. Auch wenn die australische Regierung not amused ist, wird offiziell versucht, das Ganze herunterzuspielen. Schließlich hielten sich die 4 Kriegsschiffe in internationalen Gewässern auf, so die Formulierung des australischen Verteidigungsministers. Noch bevor der Gipfel also überhaupt begonnen hat, schaffte es Putin schon in die Schlagzeilen und auch die Kanzlerin, noch auf Besuch in Neuseeland, beschäftigt sich mit diesem Thema. Die Anwesenheit der russischen Kriegsschiffe allerdings sorgt Angela Merkel nicht so sehr.
Ich finde sehr viel bedenklicher, dass wir Verletzungen der territorialen Integrität der Ukraine haben, dass das Minsker Abkommen leider nicht eingehalten wird, dass wir besorgniserregende Entwicklungen haben, was auch Waffenlieferungen anbelangt. Das beunruhigt mich mehr und das wird auch Gegenstand natürlich der Gespräche am Rande des G20-Gipfels sein.
In einem Interview mit der Nachrichtenagentur TASS erklärte Putin, er habe sich mit Merkel zu einem bilateralen Treffen auf dem Gipfel in Brisbane verabredet. Seine persönliche Beziehung zu Merkel habe nicht unter dem Ukraine-Konflikt gelitten. Man lasse sich leiten von Interessen, nicht von Sympathien oder Antipathien. Die vom Westen verhängten Sanktionen würden seiner Meinung nach den Prinzipien der G20, der WTO und des Völkerrechts widersprechen, so Wladimir Putin. Die Anwesenheit der 4 russischen Kriegsschiffe, vermutlich werden sie von einem nuklearbetriebenen russischen U-Boot begleitet, erwähnte der Kreml-Chef mit keinem Wort. Zu der Situation der Direktor des Instituts für nationale Sicherheit an der Universität von Canberra, Peter Lehigh. Ich denke, die Russen wollen uns eine Nachricht senden, die heißt, wir sind eine maritime Macht, die weltweit agiert und wir sind auch vertreten in diesem Teil der Erde. Man darf nicht vergessen, Russland reicht von Europa bis zum Pazifik. Russland hat eben mehr Interessen als nur die Ukraine. Dass Russland seine Interessen mit militärischer Stärke verbindet, wird bei den meisten G20-Teilnehmern mit Skepsis gesehen. Wegen seiner Ukraine-Politik war Russland aus der G8-Runde ausgeschlossen worden. Dass die G20 nun eine neue Heimat für Putin sein könnten, wird eher bezweifelt. Zu den weiteren Zielen des morgen beginnenden Gipfels, Angela Merkel.
Ich erwarte, dass wir ein klares Signal Richtung Entwicklung der Weltwirtschaft senden, wobei wir von deutscher Seite betonen werden, dass wir gleichzeitig eben auch solide Haushaltsführung für eine notwendige Voraussetzung für Wachstum halten.
Genau deshalb aber wird Deutschland auch kritisiert. So fordern die USA von der Bundesregierung, dass mehr öffentliche Gelder für Investitionen ausgegeben werden und so die Weltwirtschaft in den nächsten 4 Jahren um 2% wachsen soll.
Als die Chaoten vor 3 Wochen nach Köln kamen, da hatten sie noch die Überraschung auf ihrer Seite. Das Ausmaß der Gewaltbereitschaft auf Seiten der Demonstranten allerdings hat dann alle Vorstellungen gesprengt. Nicht nur die Kölner waren entsetzt über den rechtsradikalen Mob, der stundenlang die City in den Ausnahmezustand versetzt hat. Morgen steht so eine Veranstaltung der Stadt Hannover bevor. Und trotz der Erfahrungen in Köln muss auch diese Hooligan-Demo erlaubt werden. Hilke Jansen berichtet.
Mindestens 5000 Demonstranten erwartet Hannover morgen zur Hogesa-Kundgebung. Darunter sind wohl mehrere hundert gewaltbereite Hooligans und Rechte. Angemeldet sind außerdem 17 Gegendemonstrationen mit rund 2500 Teilnehmern. Unwahrscheinlich, dass es morgen ruhig bleibt in der Innenstadt, sagt Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe.
Wir rechnen mit Krawallen, ja. Deswegen haben wir versucht, diese Veranstaltung zu verbieten. Wir sind darauf vorbereitet, das zu unterbinden.
Gewalttätige Ausschreitungen wie in Köln vor 2 Wochen sollen im Keim erstickt werden. Die Polizei will anreisende Demonstranten morgen aus Bussen und Zügen zum Kundgebungsort, dem zentralen Busbahnhof, begleiten. Dort, direkt hinter dem Hauptbahnhof, sollen die Teilnehmer einzeln durchsucht werden. Dosen, Flaschen und Pyrotechnik sind verboten. Wer sichtbar betrunken ist, wird ausgeschlossen. Verboten hat die Polizei außerdem den Auftritt der Rechtsrockband Kategorie C aus Bremen.
Uns geht es ganz maßgeblich darum, dass Kategorie C Hungrige Wölfe viele gewaltverherrlichende Lieder hat und die als Stimulanz für Versammlungsteilnehmer gelten könnten, auch gewalttätig zu werden.
Wichtig ist der Polizei in Hannover, die vielen tausend Hogesa-Anhänger und Gegendemonstranten möglichst weit auseinanderzuhalten. Wenn beide Seiten aufeinandertreffen, so Polizeipräsident Kluwe, liefere das erhebliches Konfliktpotenzial. Besonders im Blick haben die Beamten ein Zeltlager, in dem seit dem Frühjahr Flüchtlinge aus dem Sudan kampieren. Die Zelte liegen nur einige hundert Meter vom Kundgebungsort entfernt.
Das Flüchtlingscamp ist natürlich Teil unserer Einsatzkonzeption. Das gilt nicht nur für dieses Camp, sondern wie auch für alle anderen Bürgerinnen und Bürger. Zum einen schützen wir natürlich die Versammlung. Auf der anderen Seite werden wir auch aufpassen, dass es da keine Beeinträchtigungen für Dritte gibt. Und der Schutz des Flüchtlingscamps wird uns ein ganz besonderes Anliegen sein.
Das Verwaltungsgericht Hannover hat die Organisatoren der Hogesa-Kundgebung verpflichtet, mehr als 150 eigene Ordner einzusetzen. Eine Auflage, die für die Veranstalter offenbar nicht ganz einfach ist. Einige wurden von der Polizei bereits aussortiert, weil sie beispielsweise wegen Körperverletzung aktenkundig sind. Sollten zu wenige Ordner angemeldet werden, kann die Polizei in Hannover morgen entweder die Teilnehmerzahl beschränken oder die Hogesa-Versammlung auflösen.
Und noch immer ist nicht klar, ob die fremdenfeindliche Band Kategorie C spielen wird oder nicht. Die Demo-Organisatoren versuchen in letzter Minute noch, das Verbot vor Gericht zu kippen. Wie schön dagegen, wenn Fußball noch viel mit Spaß zu tun hat und nichts mit Gewalt und keine Hooligans im Spiel sind. Spaß machen dürfte das Spiel der deutschen Nationalmannschaft heute Abend in Nürnberg. Die darf sich mal ganz entspannt zurücklehnen und in aller Ruhe ihre Bälle kicken. In der Gewissheit, dass man diesen Sieg eigentlich gar nicht wirklich verfehlen kann. Nicht darüber, ob Deutschland oder der Gegner gewinnt, sondern mehr darüber, ob es weniger oder mehr als 10 deutsche Tore werden, machen sich die Fußballfans heute Abend Gedanken. Denn es geht gegen Gibraltar. Ein Ausblick auf das mögliche Schützenfest von Martin Roschitz.
Endlich mal Kundschaft für Elin Bula, den Trainer von Gibraltar. 6 deutsche Reporter sind zu seiner Pressekonferenz gekommen und Bula findet's toll.
First of all, great speaking to a lot of journalists, being here in Germany.
Denn meistens sitzt er vor EM-Quali-Spielen seiner Mannschaft
Mutterseelen allein auf dem Podium und wird bei der obligatorischen Pressekonferenz immer nur vom selben Journalisten befragt, Joel Williams vom Online-Portal 5.4.
I know Bula and Bula knows me, so it'll be like a conversation like we're having right now.
Ich kenne den Trainer und der Trainer kennt mich.
I mean, you guys are Germany, we're just Gibraltar, tiny, tiny Gibraltar.
Ihr seid Deutschland, wir nur das winzige Gibraltar. Fast alle Experten glauben wie Franz Beckenbauer an einen Kantersieg der Deutschen.
Also wenn da kein hoher Sieg rauskommt, dann hat man irgendwas verkehrt gemacht. Also ich wäre nicht überrascht, wenn es zweistellig werden sollte.
Der höchste Sieg in der Amtszeit von Jogi Löw, ein 13:0 gegen San Marino. Einen Rekordsieg will der Bundestrainer nicht versprechen gegen die Amateure vom Affenfelsen, nur so viel.
Wenn wir unser Spiel gut machen, dann werden sie nicht das Tempo halten können und werden keine Chance haben.
Wer aber denkt, dass die Gibraltarer sich aus Angst vorm Weltmeister in die Hosen machen, der sieht sich getäuscht. Abwehrmann David Artell hat seine ganz eigene Theorie, wie das Duell in Nürnberg zwischen David und Goliath laufen könnte.
Hoffentlich ist der Fußballgott mit uns. Vielleicht macht ein deutscher Verteidiger einen Fehler. Oder einer sieht nach 5 Minuten rot und 3 von denen verletzen sich in den ersten 20 Minuten. Ist alles schon passiert und kann immer wieder passieren.
It happened before, it might happen again.
Wer dran glaubt, sollte bei den Wettbüros 10 € auf Gibraltar setzen und bei einem Auswärtssieg 1000 € kassieren. Dafür muss der Fußballgott aber richtig ackern.
Na dann, viel Spaß heute Abend. Deutschland, Gibraltar. Das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info geht jedenfalls zu Ende. Einen schönen guten Abend mit oder ohne Fußball wünscht Nicola Reik.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.